Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Wahlkampf in aller Eile. Frankreich wird schon am übernächsten Sonntag ein neues Parlament wählen. Wer sich da jetzt wie bewegt, das erfahren wir gleich von unserer Korrespondentin in Paris. Und Wahlkampf-Tabu, warum ausgerechnet der Brexit in den Kampagnen der großen britischen Parteien kein echtes Thema ist. Außerdem Kinder, die im Krieg zur Welt kommen, Geburten in der Ukraine. Das sind an diesem Freitag unsere Themen in Europa heute. Auch in Frankreich ziehen sich Wahlkämpfe normalerweise über Monate hin. Normal ist diesmal aber kaum etwas. Nachdem die Rechtsaußenpartei Rassemblement National bei der Europawahl stärkste Kraft wurde, löste Präsident Macron das Parlament auf und setzte Neuwahlen an. Es bleiben jetzt nicht einmal mehr 10 Tage. Französinnen und Franzosen sind aufgerufen, am 30. Juni ein neues Parlament zu wählen. Politiker und Parteien haben kaum noch Zeit, Plakate zu drucken oder an irgendwelchen Haustüren zu klingeln. Wirkung müssen sie anders erzielen. Der Rassemblement National zum Beispiel versucht, sich noch einmal betont seriös zu geben. Ein intensiver Wahlkampf also, das bedeutet auch viel Arbeit für unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs. Mit ihr bin ich nun in Paris verbunden. Guten Morgen, Christiane.
Guten Morgen.
Im Europawahlkampf konnte eine Partei wie der Rassemblement National alles Mögliche versprechen, weil die Abgeordneten auf jeden Fall in der EU-Opposition landen würden. Nun aber besteht die Möglichkeit, dass der RN in Frankreich den Premier stellt, tatsächlich an die Macht kommt. Wie schlägt sich das in der Wahlkampfrhetorik dieser Partei nieder?
Beim RN wird zurückgerudert. Parteichef Jordan Bardella, er möchte ja Premierminister werden im Falle eines Wahlsieges. Er hat jetzt aber schon gesagt, wir gehen nur in die Regierung, wenn wir die absolute Mehrheit der Abgeordneten in der Nationalversammlung bekommen. Die ist ja nötig, um Gesetze zu verabschieden. Und er schraubt auch die Ziele des RN nach unten. Er macht sie zum Teil abhängig von den Staatsfinanzen. Für die Kaufkraft der Menschen im Land, um die zu stärken, da hat der RN den Plan, die Mehrwertsteuer auf Strom und Benzin von 20% auf 5,5% zu senken und bei 100 Produkten des täglichen Bedarfs will er sie ganz abschaffen. Und diesen Plan, den möchte er jetzt erstmal umsetzen, nur auf die Energiepreise sollte er in die Regierung kommen und dann erst in einem zweiten Schritt auf andere Produkte. Der Hintergrund ist, dass Frankreich sehr hohe Staatsschulden hat. Die EU hat ja auch gerade ein Defizitverfahren eingeleitet. Die Wirtschaftsverbände schlagen Alarm angesichts der Programme des RN und auch des linken Bündnisses Neue Volksfront. Da gibt es viel zu hohe Ausgaben, sagen die Experten. Die befürchten höhere Verschuldung mit allen Konsequenzen, wie dann auch höheren Zinsen für Frankreich.
Und was macht das mit den Wählerinnen und Wählern? Wird der Rassemblement schon jetzt spürbar weniger attraktiv für sie?
Also wenn man den Umfragen glaubt, nein, denn der RN ist dort immer noch stärkste Kraft. Es gibt eine jüngste Umfrage des Instituts IFOP Fiducial, da gibt es 34% für den RN, für die linke Neue Volksfront 29% und für das Wahlbündnis Ensemble der Macronisten, die liegen dort auf dem dritten Platz erst mit 23%. Allerdings muss man dazu sagen, diese Umfragen sind schwierig, denn die Parlamentswahl findet in 2 Wahlgängen statt, in 577 Wahlkreisen. Und für den ersten Wahlgang werden sich mehr als 4000 Kandidatinnen und Kandidaten gegenüberstehen. Dann ist es abhängig von deren lokaler Vernetzung, von deren Beliebtheit, wer überhaupt in den zweiten Wahlgang kommt und dort vielleicht auch Chancen hat. Denn in der Stichwahl werden sich entweder 2 Kandidaten oder auch 3 oder 4 gegenüberstehen. Man braucht 12,5% der Stimmen, um in die Stichwahl zu kommen. Also das sind alles sehr viele Unwägsamkeiten. Da sagen die Meinungsforscher, es ist schwierig, da belastbare Vorhersagen zu machen. Man muss dazu sagen, die Wähler des Rassemblement National sind nicht mehr nur Protestwähler. Das hat die Europawahl gezeigt. Der RN erreicht immer mehr. Es waren ja früher vor allem die Bürger im ländlichen Bereich mit geringem Einkommen, auch viele junge Menschen. Aber jetzt sind da auch Rentner dabei, Angestellte in Führungsetagen oder auch die Bewohner der Großstädte.
Ziemlich kompliziert, da gibt es eine Menge Ifs. Wie sieht das aus? Also zeichnet sich jetzt im Wahlkampf, auch gestützt vielleicht durch Umfragen, irgendeine denkbare Mehrheit ab?
Also Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, ja. Also laut Umfragen wird ja nicht die stärkste Kraft die linke Neue Volksfront. Aber wenn ja, wäre natürlich genauso wie mit dem RN potenziell eine sogenannte Kohabitation möglich. Das heißt, der Präsident und die Regierung würden aus unterschiedlichen Lagern kommen. Bei den Linken ist die Frage des Premierministers nicht klar. Das hat man offen gelassen, denn eine Einigung wäre da wahrscheinlich schwierig geworden. Man kann sich dort vor allem darauf einigen, dass man eine Brandmauer zu den Extremrechten hochziehen will.
Also von Anfang an kursierte ja das Szenario, wonach Macron dem Rassemblement National durch Neuwahlen ganz bewusst die Tür öffnet, um eine RN-Regierung an die Wand fahren zu lassen. Lässt sich das inzwischen durchdeklinieren? Und wenn ja, wie sähe das aus?
Also das wäre ja auch so etwas in einer Kohabitation. Und ich habe den Verfassungsrechtler Benjamin Morel gefragt, wie das denn ganz allgemein mit den Machtverhältnissen und Aufgabenverteilungen von Präsident und Regierung aussieht. In einer Kohabitation, aber auch außerhalb, also so wie jetzt, Präsident und Regierung wären aus dem gleichen politischen Bündnis. Denn die Verfassung räumt dem Präsidenten ja eine besondere Position bei der Außen- und Verteidigungspolitik ein. Aber Benjamin Morel hat Folgendes erklärt.
Wenn wir uns nicht in einer Kohabitation befinden, führt der Präsident das, was man die reservierten Bereiche nennt, die Verteidigung und die Außenpolitik. Das ist aber eine rein politische Gewohnheit. Sie hat keinerlei rechtliche Grundlage. In einer Kohabitation leitet die Regierung also auch alles, was zur Außen- und Verteidigungspolitik gehört. Wenn wir zum Beispiel über die finanzielle Hilfe für die Ukraine sprechen, sie läuft über das Wirtschafts- und Finanzministerium und die Waffenlieferung laufen über das Verteidigungsministerium. Eine mögliche Entsendung von Truppen oder Ausbildern läuft über den Premierminister. Der Präsident hat da also sehr wenig Macht.
Ja, und die Innenpolitik ist laut Verfassung ohnehin Sache des Premierministers. Aber der Präsident kann die Regierung natürlich blockieren, ihr das Leben schwer machen, zum Beispiel indem er Gesetze nicht unterzeichnet. Also man muss sich schon arrangieren und es könnte dann der Eindruck entstehen bei einer Regierung des Rassemblement National, dass sie nichts zustande bringt. Es kann aber auch einen Umkehreffekt haben, dass die Wähler dann dem Rassemblement National bei der nächsten Präsidentschaftswahl erst recht ihre Stimme geben, um ihn aus dieser misslichen Lage der Kohabitation zu befreien.
Und gerade diese Wahl in Frankreich wird Folgen für ganz Europa haben. Vielen Dank, Christiane Kess in Paris. Es ist mehr als 4 Jahre her, dass der Brexit, der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, vollzogen wurde. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel waren zäh und schwierig. In der EU konnte niemand daran interessiert sein, dass das Beispiel Schule macht. Und immer mehr Britinnen und Briten bereuen inzwischen den Brexit. Oder sie meinen, er sei zumindest falsch angepackt und umgesetzt worden. Das Unterhaus wird am 4. Juli gewählt, also wenige Tage nach der Wahl in Frankreich. Labour führt auch in neuesten Umfragen. Doch weder Labour-Wahlkämpfer noch Tory-Politiker haben den Brexit und seine Folgen bisher zum Kampagnenthema gemacht. Gabi Biesinger, dazu aus London.
It's the first head-to-head-debate with Rishi Sunak and Keir Starmer.
Im ersten TV-Duell des Wahlkampfs lieferten sich Premierminister Rishi Sunak und sein Herausforderer Keir Starmer von der Labour Party einen 70-minütigen Schlagabtausch von Gesundheitspolitik über Lebenshaltungskosten bis Klima. Der Begriff Brexit fiel in der Sendung kein einziges Mal. Dabei sind die Folgen des EU-Austritts in vielen Lebensbereichen sichtbar. BBC-Wirtschaftsjournalist Faisal Islam stellt fest, Brexit bleibt eine enorm wichtige Angelegenheit, doch die großen Parteien scheinen das Thema vorerst geparkt zu haben.
The towering presence of Brexit. It's not gone away as an issue. It just seems to have been parked by all the main parties.
Die kleineren Parteien, die Liberaldemokraten, die Grünen oder die schottische Nationalpartei SNP, machen dagegen mit dem Brexit aktiv Politik. Wie die SNP-Abgeordnete Deirdre Brock beim Straßenwahlkampf in Edinburgh.
We are the only main party in this who are actually talking about Brexit.
Wir sind die einzige bedeutende Partei, die über den Brexit spricht. Welche Folgen er hat, wirtschaftlich, gesellschaftlich, aber auch fehlende Arbeitskräfte, die nicht mehr nach Schottland kommen, um in der Gastronomie oder im Gesundheitswesen zu arbeiten.
Care sectors and health service.
Der Anteil der Briten, die den Brexit bedauern, liegt zwar schon seit 2 Jahren durchgehend bei über 50%. Doch eine Rückkehr in die EU oder auch nur in den Binnenmarkt kann sich nur rund ein Drittel vorstellen. Peter Foster von der Financial Times hat ein Buch über den vergeigten Brexit geschrieben. Er schildert in einem Podcast, dass der EU-Austritt bei den Wählern so irrelevant ist wie seit den Wahlen 2015 vor dem Brexit-Referendum nicht mehr. Die Leute haben das Thema nicht auf dem Schirm und stellen keinen Zusammenhang her, dass die hohen Lebensmittelpreise, die sie ärgern, oder die Warteschlangen beim Zahnarzt auch mit durch den Brexit verursacht wurden. Es steht doch keiner beim Zahnarzt und wettert, hier gibt's keine Termine wegen Brexit, oder schimpft über teure Tomaten im Supermarkt, verdammter Brexit. Die Konservativen haben 4 Premierministerinnen und Minister verschlissen, um einen Brexit umzusetzen, der jetzt viele unzufrieden macht. Eigentlich könnte nun Labour im Wahlkampf mit dem Finger auf den vergeigten Brexit zeigen, aber es gibt gute Gründe, das nicht zu tun, erläutert Peter Foster. Labour will natürlich die Brexit-Wähler in den Labour-Hochburgen im Norden, die letztes Mal zum konservativen Boris Johnson übergelaufen sind, nicht verprellen, sondern sie zurückholen. Und darum machen sie wegen des Brexits kein Fass auf. Wenn Labour-Chef Keir Starmer direkt konfrontiert wird, was er denn als möglicher neuer Regierungschef im Verhältnis zur EU ändern würde, muss er sich etwas aus der Deckung wagen. Eine Rückkehr in die EU, in den Binnenmarkt oder die Zollunion schließt er aus. Aber wir können es besser hinbekommen als mit diesem vermurksten Deal, den Boris Johnson ausgehandelt hat. Ich verstehe die Sorgen der Betriebe, die über Handelshemmnisse klagen. Aber wir hatten Probleme mit dem Wirtschaftswachstum, bevor der Brexit kam. Das Verhältnis zur EU ist kein Allheilmittel. Kirsty Buchanan, einst Beraterin der ehemaligen konservativen Premierministerin Theresa May, meint, es nutze derzeit weder den Konservativen noch Labour, über den Brexit zu sprechen.
It doesn't benefit either party at the moment to talk about Brexit.
Splendid Isolation. Großbritannien im Wahlkampf, das war Gabi Biesinger. Im Krieg Leben schenken. Trotz des russischen Angriffs kommen in der Ukraine jeden Tag Kinder zur Welt. Darunter auch Kinder, die ihre Väter nie kennenlernen werden, weil die tot sind, im Krieg gefallen. Vor der Sendung habe ich mit der Journalistin und Lehrerin Karina Beigelzimmer darüber gesprochen. Sie lebt in Odessa, war dort in einer Geburtsklinik und hat für uns Fakten über die Entwicklung der Bevölkerung in der Ukraine zusammengetragen. Wie schwer ist diese Entscheidung in einem Krieg, dessen Ende überhaupt nicht absehbar ist, Kinder zu bekommen? Sie haben darüber mit Ukrainerinnen, mit Müttern gesprochen.
Es ist eine äußerst schwierige Entscheidung. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, befinden sich in einer ständigen Zwickmühle. Einerseits möchten sie nicht weiter warten, da der Krieg schon fast 2,5 Jahre dauert. Andererseits sind sie sich dieser Gefahren bewusst, denen sie und ihre Kinder täglich ausgesetzt sind. Und Olena, eine Frau zum Beispiel, mit der ich mich ziemlich lange unterhalten habe, will dem Leid mit Leben trotzen. So hat sie mir das gesagt und erklärt, warum sie das jetzt macht. Obwohl die Sorge in der Region groß ist, muss das Leben weitergehen. Vor 4 Tagen brachte sie ihren Sohn Pablo zur Welt und will sich ihr Glück und ihre Zuversicht trotz aller Probleme nicht nehmen lassen.
Dabei wird ja auch ihre Heimatstadt Odessa von russischen Luftangriffen bedroht. Wie sieht es in der Geburtsklinik aus, die Sie besucht haben? Sind die Frauen, sind Ärzte, Ärztinnen, Hebammen dort wenigstens einigermaßen sicher?
Die Ärzte und das gesamte medizinische Personal, sie tun alles Mögliche, um sicherzustellen, dass sich die Patientinnen und Babys in der Geburtsklinik wohlfühlen und gut versorgt werden. Aber während eines Luftalarms müssen alle in den Schutzkeller gehen. Diese Schutzräume sind gut ausgestattet und bieten eigentlich Schutz vor Splittern und Trümmern. Es ist bekannt, dass dort auch manchmal sogar Geburten stattfinden. Aber das sind keine Schutzbunker, das müssen Sie verstehen. Diese Schutzkeller bieten kaum Schutz, zum Beispiel vor einem direkten Raketeneinschlag.
Kommt es denn bei den Geburten im Krieg häufiger zu Komplikationen, womöglich auch zu mehr Frühgeburten?
Darüber habe ich mit Tatjana Fomina gesprochen. Sie arbeitet in der Geburtsklinik in Odessa. Sie betont, dass die ständige Bedrohung und der Stress durch die Angriffe die Gesundheit der Schwangeren stark beeinträchtigen. Eine weitere Expertin aus einer anderen Geburtsklinik hat mir sogar gesagt, dass wegen dieser Stressfaktoren diese Fälle jetzt fast doppelt so häufig auftreten. Leider.
Nun gibt es in der Ukraine auch die Möglichkeit, dass Männer, die in den Krieg ziehen, ihre Spermien in Samenbanken einfrieren lassen. Selbst wenn sie sterben, könnten sich ihre Frauen dann noch künstlich befruchten lassen. Wird von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch gemacht?
Ja, diese Möglichkeit wird tatsächlich genutzt. Soldaten können ihr Genmaterial aufbewahren und auch nach Verletzungen Kinder bekommen oder, wie Sie schon gesagt haben, gar nach dem Tod. Und es gibt viele Gründe. Erstens möchten viele Paare trotz der Unsicherheiten des Krieges die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft nicht aufgeben. Ich habe mit einer Frau gesprochen. Ihr Mann ist an der Front gefallen und sie hat mir erzählt, dass sie jetzt trotzdem nach dem Tod ihres Partners noch Kinder bekommen will. Und sie will somit einen Teil ihres geliebten Menschen weiterleben lassen. Und zweitens bietet diese Möglichkeit den Männern, den Soldaten, die in den Krieg ziehen, eine, sagen wir so, gewisse psychologische Unterstützung. Das Wissen, dass sie im Falle ihres Todes weiterhin die Möglichkeit haben, Kinder zu haben, kann dann ihnen ein bisschen Trost geben. Und das haben mir viele Psychologen erklärt. Und drittens wird diese Praxis auch von militärischen, medizinischen Institutionen unterstützt, dass sie auch die langfristige demografische Entwicklung des Landes berücksichtigt.
Ist dieses Gesetz trotzdem umstritten?
Ja, es ist sehr umstritten. Einige Zeit war das Einfrieren von Spermien für Männer, die in den Krieg ziehen, sogar verboten. Kritiker argumentierten, dass solche Maßnahmen ethische und moralische Fragen aufwerfen, insbesondere in Bezug auf die Zustimmung und die Zukunft der Kinder, die auf diese Weise gezeugt werden. Ja, Befürworter hingegen, sie haben dann die Bedeutung der Familienplanung betont und die psychologische Unterstützung, die diese Möglichkeit den Soldaten und ihren Familien bietet. Und nach intensiven Diskussionen und rechtlichen Auseinandersetzungen wurde das Verbot schließlich aufgehoben, um den betroffenen Familien diese Option zu ermöglichen. Und trotz der Kontroversen hat die Praxis an Akzeptanz in der Gesellschaft gewonnen. Und die Regierung und medizinische Gemeinschaft haben schon einige Richtlinien und Vorschriften entwickelt, um sicherzustellen, dass die Verfahren ethisch und verantwortungsvoll durchgeführt werden.
Das war Karina Beigelzimmer aus Odessa am Schwarzen Meer. Mit ihr und mit Ivan Chaivanovich aus Kiew sprechen wir regelmäßig in dieser Sendung in Europa heute. Soweit zu Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Tag.